Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie am Start Petra Ahrens
und Timo Pache.
Ja, wir hoffen, Sie hatten alle ein schönes verlängertes Osterwochenende oder vielleicht sogar einen Urlaub. Wir starten heute wieder mit drei interessanten Werten. Auch heute haben wir wieder mal einen Weltmarktführer aus dem Bereich Reinigungsprodukte und Haushaltswaren. Und ganz nach dem Motto, gegessen, getrunken und geputzt wird immer, zählt Reckitt Benckiser aus Großbritannien zu den Konsumgüterherstellern dieser Welt.
Und dann sprechen wir über ein Unternehmen, das ich persönlich mega spannend finde, weil wir etwas Vergleichbares in Deutschland nämlich so gar nicht haben. Den Finanzdienstleister und Vermögensverwalter Charles Schwab aus den USA, die Adresse für Amerikaner, wenn es um ihre bankunabhängige Altersvorsorge und den Vermögensaufbau geht.
Ja, und eventuell ist ja das tiefe Tal der Tränen in der Immobilienbranche durchschritten. Man sieht vereinzelt am Horizont wieder einen leichten Hoffnungsschimmer für anziehende Geschäfte. Auf jeden Fall benötigen wir alle neue Wohnräume und einer, der davon profitieren sollte, ist die Schweizer Holcim AG, die zu den größten Baustoffproduzenten der Welt zählt.
Tja, über Ostern war wenig los. Das ist ja auch mal ganz schön. Ich weiß nicht, was hast du an Ostern gemacht, Petra?
Familie, Ruhe. Das war schön.
Genau. Ähnlich bei uns. Wir waren noch ein paar Tage Skifahren. Das war auch schön. Und wir hatten auch noch ordentlich Schnee. Außergewöhnlich in diesem Jahr. Und ansonsten, der DAX ist Richtung 18.500 Punkte davon gesegelt. Das erste Quartal ging in der letzten Woche zu Ende mit einem Plus von gut 10%. Hand aufs Herz, hättest du auch nicht erwartet, oder?
Auf keinen Fall. Und Hand aufs Herz, ich war auch nicht dabei. Nein, also eine solche Steigerung, vor allen Dingen in unserem deutschen Aktienindex, hätte ich, weiß Gott, nicht erwartet. Das zieht sich ja durchweg durch. Und ich warte wirklich auf den Moment, wo wir mal korrigieren, mal sehen, wann der kommt.
Ja, das ist eine gute Frage. Die aktuellen Daten, die sind ja zumindest das, was jetzt so gehandelt wird an der Börse, die deuten ja tatsächlich in eine andere Richtung, nicht in die Richtung einer Korrektur, also zumindest die Daten würden sie nicht hergeben, sondern eher in Richtung von ein bisschen Entspannung an der Krisenfront, zumindest wenn es zum Beispiel um China geht. Da sind die Industriedaten zum Beispiel für den März überraschend gut ausgefallen. Erstmals seit 6 Monaten hat das verarbeitende Gewerbe in China wieder ein Plus vermeldet. Und die ersten Bankanalysten weltweit heben jetzt ihre Wachstumsprognosen für China in diesem Jahr an, wenn auch ganz vorsichtig, so von 4,5 auf 5%. Aber das macht natürlich etwas mit einer Volkswirtschaft von der Größe Chinas. Und davon würden natürlich dann auch deutsche und europäische Unternehmen vielleicht ein bisschen profitieren. Also mal sehen, ob da wirklich die große Korrektur noch ansteht. Auch die Zins- und die Inflationsdaten laufen alle so in die Richtung, wie man es erwartet hat. Weiß nicht, woher könnte deine Korrektur kommen? Petra, was denkst du?
Naja, die Frage ist, woher der ganze Schub nach oben gekommen ist, obwohl wir schlechte Wirtschaftszahlen hatten. Und manchmal ist die Börse ja auch echt zickig. Und vielleicht gerade dann, wenn das Ganze mal wirklich positiv dreht, fehlt so ein bisschen der Opportunismus dafür, weiter zu investieren. Und dann geht man genau zyklisch auch wieder raus. Also wenn ich von Korrektur spreche, erwarte ich hier kein Crash-Szenario. Aber das wäre natürlich bei diesen Index-Höchstständen, ich meine der DAX auf 18.500, ich glaube 23 oder 24 Tage in Folge neuen Höchststand, dass es hier mal ein klärendes Sommergewitter geben müsste und sollte, also damit rechne ich schon. Und dann können wir einfach mal, das können ganz einfache kleine Informationen oder News sein, die da kommen, sei es von der Inflationsfront, wenn es nicht so läuft, sei es, China ist immer auch für eine Negativnachricht gut. Und ob die Zahlen wirklich so stimmen, die uns da bekannt gegeben werden, ist natürlich bei dieser Volkswirtschaft auch immer anzuzweifeln. Der Bausektor, Immobiliensektor ist weiterhin sehr, sehr kriselnd. Das Potenzial nach oben sehe ich als begrenzt an. Das sage ich jetzt aber schon seit einiger Zeit. Irgendwann wird es zutreffen. Ich weiß es nicht. Also ich bin verhalten hierbei. Daher, ich bin bei diesen enormen Gewinnen nicht dabei. Ich gehe da etwas verhaltener und konservativer momentan ran.
Ich weiß nicht, wie es wird. Bei dir klingt immer so ein bisschen, wenn du von der Korrektur sprichst, auch so ein bisschen die Hoffnung durch, dass für dich irgendwann ja. wieder Einsteigerkurse und Gelegenheiten entstehen.
Du kennst es ja. Das ist genauso bei LVMH oder so. Irgendwann ja. muss man auch mal Gewinne realisieren. Das hat noch keinem wehgetan. Und genauso ist meine Vorgehensweise. Bei LVMH übrigens hat es sich auch schon wieder gelohnt. Aber ein anderes Thema für ein anderes Mal dann vielleicht.
Wahre Größe.
Ja, kommen wir zu unserem nächsten Weltmarktführer. Reckitt Benckiser ist ein weltweit tätiges Unternehmen, deren Kernkompetenz in der Herstellung von Produkten für die Bereiche Gesundheit, Hygiene und Haushalt liegen. Die wichtigsten Marken kennen wir wahrscheinlich alle, sind uns alle schon mal begegnet. Sehr viel natürlich im Hygienebereich, im Haushaltsbereich, Finish, Vanish, Calgon, Sagrotan, dann aber auch so Sachen wie Silic Bang, Airwick, Durex, Dolodobendan, Kukiden, Norofen, also zahlreiche Marken, die weniger, Timo, wir hatten es im Vorfeld besprochen, weniger vielleicht sexy klingen, aber ohne die es halt nun mal nicht geht.
Aber ich finde, das sind immer die Marken im Regal, die so ein bisschen weiter unten im Supermarkt stehen. Also die stehen nicht so auf Augenhöhe, sondern eher so auf Fuß- oder Schienbeinhöhe. Und man weiß schon, wenn man da hingreift, dann hat man echt ein Problem, ne? Also dann hast du irgendwo Schimmel oder so im Badezimmer und du brauchst die wirklich harten Sachen oder ein verstopftes Rohr oder irgendwie sowas und dann, ja.
Oder ganz versteckt die Durex-Kondome, die keiner so offiziell auch auf das Laufband legen möchte.
Das stimmt.
Haben wir natürlich auch. Dennoch, sie werden konsumiert, weil mit Niederlassungen mehr als in 60 Ländern verkauft das Unternehmen Markenprodukte in rund 200 Ländern weltweit. Gegründet wurde Reckitt 1999, wie schon erwähnt, hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Entstanden ist das Unternehmen übrigens durch eine Fusion des britischen börsennotierten Unternehmens Reckitt und Coleman und dem ebenfalls börsennotierten niederländischen Unternehmen Benckiser. Und mittlerweile beschäftigt der Konzern weltweit 40.000 Mitarbeiter, also wirklich großes Unternehmen.
So, und jetzt ist ja das Interessante, dass diese Fusion 1999 von Reckitt und Benckiser, die startete ja mit so einem relativ, sage ich mal, überschaubaren Aktienkurs. Ich habe mir den nochmal angeschaut, nämlich etwa einem halben britischen Pfund. Und dann ist dieser Kurs 18 Jahre lang eigentlich immer nur senkrecht nach oben gegangen, also fast senkrecht nach oben gegangen, ja. bis auf 78 Pfund im Jahr 2017 im Mai. Also das ist schon eine ganz beeindruckende Börsenstory gewesen. Und da hat das Unternehmen oder dieser Konzern auch so ein bisschen seinen Börsenruf gelegt. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass seit 2017 der Aktienkurs auch ganz schön gelitten hat und ganz schön runtergekommen ist. Die Aktie steht heute bei etwa 44 Pfund nur noch. Ist also kräftig gesunken. Mhm. Und ja, und wir müssen einmal darüber reden, was ist im März oder im Mai 2017 passiert und was ist da schiefgegangen seitdem? Warum ist dieser Kurs seitdem nicht einfach weiter gestiegen, sondern im Gegenteil deutlich gefallen? Was ist deine Erklärung?
Ja, also sagen wir mal, es gibt so einige Meilensteine in der Firmengeschichte. Und Reckitt ist jetzt nicht nur ein Unternehmen, wie wir das von anderen aus der Konsumgüterbranche herstellen, die halt ein Grundrauschen haben, indem sie weltweit Produkte des täglichen Gebrauchs verkaufen, sondern sie sind auch stark dabei, wiederum Sparten zu kaufen oder zu verkaufen. 2007 verkaufte zum Beispiel Reckitt das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Hautcremes für 375 Millionen Euro an einen spanischen Arzneimittelhersteller. Wiederum 2010 erwarb man den britischen Konsumgüterhersteller SSL International mit den Marken Durex und Scholl. Aktuell verkauft man Scholl wieder. Also da sieht man schon, dieses Portfolio wird ab und aufgebaut. 2012 verkaufte man dann den Nahrungsergänzungsmittelhersteller Schiff Nutrition für 1,4 Milliarden US-Dollar in den amerikanischen Markt. Und 2016 verkaufte man ebenfalls die Lebensmittelsparte an den US-amerikanischen Gewürzhersteller McCormick. Also du siehst, wir haben es hier im Grunde genommen nicht so mit diesem klassischen Konsumgütergeschäft zu tun, sondern auch viel mit Käufen und Zukäufen. Und ja, wenn ich mir den Kurs angucke, scheint da einiges auch nicht ganz aufgegangen zu sein.
Ja, und damit kommen wir, glaube ich, schon zu der ganz aktuellen Geschichte bei Reckitt. Mhm. 2017 übernahm man nämlich für mehr als 16 Milliarden US-Dollar den US-Baby-Nahrungsmittelhersteller Mead Johnson. Der machte damals 3,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und etwa 500 Millionen Dollar Gewinn dabei. Und ja, Kommentatoren damals haben schon gesagt so, oh, das ist ein ganz schön stolzer Preis. Reckitt hat das damals mit dem starken Asiengeschäft von Mead Johnson begründet. Die Hälfte des Umsatzes machte man nämlich damals in Asien. Und man ging eben davon aus, dass speziell in China die Chinesen vor allen Dingen weiterhin auf westliche Babynahrungsmittel zurückgreifen würden. Wir kennen diese Geschichte auch aus Deutschland, aus den Supermarktregalen und bei DM und Rossmann, dass da häufig in den Jahren auch dran stand, maximal 2 Packungen. Das war die Zeit, als wir selber noch so kleine Kinder hatten. Deswegen haben wir darunter gelitten, weil die Chinesen immer nach Deutschland gekommen sind und hier tonnenweise Babynahrungsmittel eingekauft haben, weil sie dem heimischen Produzenten ja nicht getraut haben. So, auf diesen Boom hat damals auch Reckitt so ein bisschen spekuliert und man hat dann festgestellt, verdammt, nee, das geht gar nicht auf. Man musste damals schon 5 Milliarden US-Dollar auf den Unternehmenswert dieser Übernahme abschreiben. Das war schon mal der erste Schock. Da ging es kräftig runter mit der Aktie. Ja, und zuletzt machte Mead Johnson nochmal Schlagzeilen Mitte März mit einem Gerichtsurteil in den USA.
Ja, genau. Und das hat man dann auch verloren, diesen Rechtsstreit. Und aktuell liegt die Schadensersatzsumme bei 60 Millionen US-Dollar. Ich sage deswegen aktuell, weil das wird wahrscheinlich nochmal nachverhandelt. Was ist passiert? Eine Mutter eines verstorbenen Frühchens hatte geklagt. Scheinbar hatte das Unternehmen versäumt, auf die Risiken bei einer Säuglingsmilch hinzuweisen, die zu einer bestimmten Darmerkrankung führen, woran das Baby dann wohl verstorben ist. Dieser Rechtsstreit ist noch nicht gänzlich beendet. Es ist aber einfach so, dass 60 Millionen US-Dollar den Aktienkurs natürlich belasten. Reckitt wird das Ganze nochmal nachverhandeln. Man geht momentan davon aus, dass es ein geringerer Schadensersatzbetrag sein wird. Aber es ist natürlich so, egal in welcher Höhe, es wird erstmal den Kurs belasten und es ziehen sich aktuell vermehrt die Investoren zurück, weil sie einfach die Angst haben, dass es noch weitere Verfahren nach sich ziehen könnte.
Genau, das ist, glaube ich, ja das, was den Kurs belastet. Ja. Das ist ja nicht dieses eine Verfahren, sondern wir erinnern uns an die Monsanto-Glyphosat, genau. Bayer-Arie. Es geht dann ja in der Regel, kommen dann die nächsten 100, 200, 300.000 Betroffenen um die Ecke und klagen ebenfalls, möglicherweise zumindest. Und viele Analysten sind dann ja relativ schnell dabei, aus einem Urteil im Grunde genommen hochzurechnen, was kommt auf diesen Konzern dazu. Interessanterweise für Reckitt nach diesem Urteil schwanken die Schadensprognosen im Grunde genommen, die möglichen Schadensersatzzahlungen, die schwanken maximalst möglich zwischen 0 und 8 Milliarden US-Dollar. Das ist ja, das,
wenn das nicht mal eine Spanne ist.
Und das hat jetzt die Börse im Grunde genommen, hat sich so für die Mitte entschieden und erstmal 5 Milliarden aus dem Börsenkurs rausgenommen nach diesem Urteil. Die Aktie ist um 15% abgeschmiert. Das entspricht einem Verlust am Börsenwert von etwa 5,5 Milliarden Pfund. Ja, und das ist jetzt im Grunde genommen erstmal so das, worauf man sich eingestellt hat. Ob das jetzt so kommt oder nicht, weiß natürlich kein Mensch. Das Beispiel Bayer zeigt, manchmal ist man vielleicht eher auf der vorsichtigen Seite besser aufgehoben als auf der sehr optimistischen Seite. Wo tendierst du denn dahin?
Ja, ich glaube einfach, dass um dieses, wir wissen momentan von einem verstorbenen Baby und ich habe noch nichts davon gehört, dass es schon Anschlussverfahren oder Klagen gibt. Und ich vergleiche das jetzt mal nicht mit diesem Riesen, mit dieser Riesenwelle, die mit Monsanto und den Glyphosat-Klagen da plötzlich ankam. Ich glaube einfach, dass das momentan bei Reckitt ein wenig heiß diskutiert wird. Und daher gucke ich mir dann lieber die fundamentalen Daten und Fakten an und sehe einfach, dass im laufenden Jahr Reckitt mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich rechnet. Das bedeutet, der Konzern erwartet selbst ein ausgeglicheneres Verhältnis aus Preisentwicklung und Volumensanstieg. Das finde ich schon mal ganz, ganz nett, ja, ganz, ganz attraktiv. Dann schwächelt seit einiger Zeit natürlich der Bereich Ernährung. Hier geht man zum Jahresende dazu über, dass man vielleicht zu altem Wachstum wieder zurückfindet. Und das Management gab weiterhin bekannt, dass die Kostenoptimierung auch weiter vorangetrieben werden soll. Außerdem versucht man gerade die Aktionäre auch bei Laune zu halten, indem man die Dividende erhöht hat. Und wenn ich mir das jetzt natürlich alles mal anschaue, also ein Weltkonzern wirklich, der starke Marken hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,3, 4,4%, mit einem KGV von 14,10, finde ich das schon recht attraktiv. Und auch wenn das Unternehmen seit seinem Hoch, seit 2020 schwächelt, so ist es weiterhin wirklich ein ganz, ganz großer Konzern. Und der letzte Kursabschlag, der nochmal hinzukommt aufgrund dieser Rechtsstreitigkeiten, scheint für mich momentan attraktiv für einen langfristig orientierten Anleger, hier eine Einstiegschance zu finden.
Das Ganze sehen.
Unser nächstes Unternehmen ist für deutsche Anleger erstmal ein Phänomen und wahrscheinlich sogar ein ziemlich unbekanntes Phänomen. Es ist nämlich ein börsennotierter Finanzdienstleister, der einigermaßen bankunabhängig praktisch alle Produkte und Dienstleistungen rund um die private Geldanlage anbietet. Also von der Vermögensverwaltung, Wertpapierverkauf, Bankwesen, Geldmanagement, Finanzberatung. Es gibt unzählige Tochterfirmen. All das bietet Charles Schwab an und ist damit im Grunde genommen für ganz viele Amerikaner die Adresse, wenn es um strukturierten Vermögensaufbau geht, um die ordentliche Altersvorsorge. Und wir wissen ja, die Amerikaner machen Altersvorsorge ganz stark über Aktienanlagen, über Aktienkäufe. Und das ist im Grunde genommen das, was Charles Schwab hier als One-Stop-Shop im Grunde genommen anbietet. Und manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten das in Deutschland auch schon in dem Maße. Wir haben zwar solche Anbieter auch in Deutschland, die sind aber alle nicht an der Börse. Und vor allen Dingen sind es immer so kleine Nischenanbieter. Und Charles Schwab ist schon ein richtiger Massenanbieter. Ich habe interessanterweise vor einigen Wochen ja den Gründer von Trade Republic, dieses Fintech aus Berlin interviewt, Christian Hecker. Und der sagt, wir wollen genau das werden. Wir wollen ein Charles Schwab für Europa werden. Das ist erstmal ein großer Anspruch. Ich fände es toll, wenn es ihm gelingt, weil ich glaube, genau so etwas fehlt uns in Deutschland noch. Oder wie siehst du das, Petra?
Ich glaube nicht, dass uns das in Deutschland fehlt, weil wir einfach eine völlig andere Finanz- und Aktienkultur haben als die Amerikaner.
Aber also, wir wollen sie ja auch, deswegen machen wir unter anderem diesen Podcast. Wir möchten ja gerne, dass die Leute ein bisschen mehr mit Aktien...
Dann müssen wir zwei aber erstmal liefern, Timo.
Ja.
Ja, ich meine, nicht umsonst bin ich in der Branche, weil ich an das Potenzial glaube. Aber wie viel Prozent Aktienanleger haben wir in Deutschland? Also verschwindend gering. Ich glaube also weit unter 20%.
Aber unter jungen
Leuten Amerika
kauft es ja.
Ja, richtig, genau. Aber in Amerika legt wirklich jeder und jede in Aktien an. Zum Teil sogar auf Kredit wird da gekauft. Also daher ist das Unternehmen, was seit 1971 von dieser Aktienkultur lebt, natürlich ganz anders etabliert im Markt. Ja, die machen provisionsfreie Aktien, Options und ETF-Trades. Die haben mehr als 8000 Investmentfonds, die keine Transaktionsgebühren erheben. Ja, das ist auch schon mal, das kann man sich in Deutschland auch mal überlegen. Oder auch mehr als 2000 Fonds mit Kostenquoten von 0,5% oder weniger. Ja, bei uns kannst du schon froh sein, wenn du keinen Ausgabeaufschlag bezahlst und dann hast du immer noch 1,5%. Fünf-Management-Fee. Dann bieten sie einen Handel an auf Bruchteile von Aktien. Darunter findest du dann Unternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet. Also die kannst du alle auch mit Bruchstücken kaufen. Sie haben einen eigenen Robo-Advisor-Service. Sie machen Marktanalysen, Charting-Funktionen, personalisierte Vermögensverwaltung, Finanzberatung zählt dazu, Dienstleistungen im Bereich der Nachlassplanung. Also wirklich, die leben in einem Markt, wo das alles nachgefragt wird und sehe ich bei uns einfach nicht. Also da mag Europa vielleicht ein bisschen weiter vorkommen, aber in Deutschland müssen wir noch viele Podcasts hier abdrehen und dann bin ich auch längst schon nicht mehr dabei bei unseren wöchentlichen Frequenzen. Wäre schön, wenn wir das sehen würden, aber wir unterhalten uns heute über Charles Schwab. Dieses Unternehmen ist wirklich breit aufgestellt, hat dieses Grundrauschen, was ich immer ganz gerne anmerke und hat natürlich auch eine entsprechende Kursentwicklung hinter sich.
Ja, das stimmt. Aktie steht heute bei gut $72. Das ist nur etwas weniger als zum Höchstkurs im Frühjahr 2022. Damals etwa $91. Seitdem geht es etwas seitwärts, würde ich mal sagen, seitwärts runter mit dieser Aktie. Der letzte Einbruch war, das ist nicht weiter überraschend, in der Finanzkrise, in dieser kleinen Finanzkrise im März 2023, als einige kalifornische, vor allen Dingen Regionalbanken, gewackelt haben und eingebrochen sind. Damals ist die Aktie auf $53 gesunken. Seitdem hat sie sich aber, wie gesagt, wieder um einiges berappelt, steht aktuell bei $72. Ja, wie laufen die Geschäfte? Das ist ja die spannende Frage. Die sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Jetzt muss man irgendwie einen kleinen Disclaimer machen. Wir beziehen uns ja oft in unseren Zahlen auf die Zahlen, die auch alle unsere Zuhörer relativ schnell finden in den gängigen Portalen bei OnVista oder Finanzen.net, weil wir einfach das für transparent halten. In dem Fall ist es uns jetzt aufgefallen, dass die Zahlen, die man dort zu Charles Schwab findet, deutlich abweichen von den Unternehmenszahlen, die das Unternehmen selber kommuniziert. Ja, also wenn man jetzt aktuell bei OnVista guckt, dann sieht man da einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2023. Tatsächlich hat Charles Schwab aber den Umsatz auf 18,8 Milliarden US-Dollar taxiert. Für 2023, das ist ein Minus von etwa 10 oder 9% in etwa, ging von etwas mehr als 20 Milliarden runter und der Gewinn sank auch sogar etwas deutlicher, nämlich um 30% auf knapp 4,7 Milliarden US-Dollar. Wie diese Differenzen zustande kommen, können wir uns gerade noch nicht so ganz erklären. Aber wir wollten darauf zumindest jetzt mal einmal hinweisen, dass wir uns jetzt auf die offiziellen Charles Schwab-Zahlen beziehen. Und die sind jetzt so mittelmäßig aktuell gewesen.
Ja, aus den Börsensystemen, richtig. Ich hatte das ja auch noch mal überprüft. Und also grundsätzlich gibt es einen leichten Rückgang. Der ist wirklich nur leicht zu beziffern. Aber wie so oft die Analysten hatten mit leicht höheren Zahlen gerechnet, herausgekommen sind leicht tiefere. Und die haben natürlich hier jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Laune gedrückt und daher haben wir momentan einen Kurs von 72 US-Dollar. Das Hoch lag übrigens, glaube ich, wird mir hier angezeigt, bei 96,24 US-Dollar. Also da gäbe es noch ein bisschen Potenzial. KGV, Dividendenrendite haben wir gering, die ist hier weniger ausschlaggebend mit 1,5%. KGV bei 23,58. Ja, Timo, an der Stelle fragst du mich immer, ob ich kaufen würde oder ob ich investieren würde. Ich liege da bei der Einschätzung von diesem Wert so ein bisschen im Nirvana. Mit Sicherheit ein ganz großer Kandidat in Amerika mit diesem gewissen Grundrauschen. Grundsätzlich profitiert dieses Unternehmen natürlich von der Aktienkultur der Amerikaner. Da führt auch kein Weg an dem Unternehmen vorbei, aber aktuell fehlt mir dennoch die Fantasie, was das erhöhte Potenzial auf Basis des aktuellen Kurses wirklich dann auch treiben sollte.
Ja, es lebt ja im Grunde genommen, also dieser Anstieg in den letzten 12 Monaten von $53 wieder hoch auf $72, lebt ja im Grunde genommen von der Hoffnung und der Fantasie, dass es an den Aktien so weitergehen wird, oder?
Genau, richtig. Also und wir haben natürlich ein sensationell tolles Jahr 2023 gehabt, wo natürlich viel gehandelt wurde. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, also dieses Jahr wird es wahrscheinlich in Amerika auch noch weiterhin ganz gut laufen. Wie gesagt, wir haben ja die US-Wahl vor der Tür, das sind meistens gute Jahre. Aber was folgt dann, wenn es mal korrigiert? Natürlich wird auch in fallenden Kursen wird viel gehandelt. Die Frage ist nur, ob die Anleger dann auch sich ein bisschen mehr zurückhalten und erstmal abwarten. Und das würdest du natürlich bei so einem Unternehmen sofort in den Zahlen auch wiederfinden. Daher für mich momentan nicht wirklich so der Drang, sich hier einzukaufen.
Sondern du würdest dann erstmal noch darauf hoffen, dass von irgendwo noch eine kleine Korrektur herkommt und man sich doch etwas günstiger nochmal einkaufen kann.
Mal wieder, genau. Ich bin die Korrektur, Petra.
Na gut, aber grundsätzlich bleibt es, glaube ich, ein hochinteressantes Unternehmen und wahrscheinlich sogar
sicherlich,
eines.
Sicherlich, ja.
Sozusagen, wir reden ja häufig über Unternehmen an den Finanzmärkten, also Finanzdienstleister, die börsennotiert sind. Wir haben über einige Banken an dieser Stelle schon gesprochen. Und ich finde aber, dieses Unternehmen mit dem Flow, mit dem Revenue Flow und dem Gewinneinkommen, das dieses Unternehmen mit seinen Geschäften erzielt, ist mit Sicherheit eines der spannenderen in der Finanzbranche im Vergleich zu so manchen europäischen Banken oder Anbietern, die da vielleicht unterwegs sind.
Definitiv, da es auch mit Banken nicht zu vergleichen ist, bin ich voll bei dir. Ja.
The trend is your friend.
Kommen wir jetzt zu unserem letzten Kandidaten für heute. Die Holcim AG mit den Marken Holcim und Lafarge gehört zu den größten Baustoffproduzenten der Welt und hat ihren Hauptsitz in Zug in der Schweiz. Zu den Baustoffen zählen Dinge wie Zement, Kies, Sand, Transportbeton und Betonzusatzmittel. Und interessant fand ich zum Beispiel die Zahl, Holcim produziert pro Jahr 318,4 Millionen Tonnen Zement. Unvorstellbar.
Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ich habe mich ja immer bei diesem Unternehmen gefragt, woher kommt dieser Name? Und kannst du es mir erklären?
Das war im Vorfeld dieses Podcasts, hatte ich es notiert und habe gedacht, ach komm, das interessiert doch keinen, lass es mal weg.
Ich habe mich das immer gefragt. Ich habe immer, wie kommt man auf ein Zementunternehmen, das Holcim
also,
heißt?
Also Moment, ich kriege es zusammen. Holl kommt von irgendeinem ehemaligen Unternehmen, wo es entstanden ist und Zim ist, glaube ich, irgendein Wort für Zement.
Ja, genau. Also früher hat man offensichtlich Zement irgendwie mit I geschrieben, deswegen Zement und das Dorf, aus dem, lustigerweise, ich habe in der Ecke auch studiert, deswegen kenne ich das so ein bisschen da. Also das Dorf, in dem das Unternehmen 1912, glaube ich, oder 11 gegründet wurde, das heißt Holderbank und liegt im Kanton Aargau in der Schweiz. Und das zusammen, Holderbank und Zement mit I, ergab dann den Namen Holcim. Fand ich ganz spannend, was man so lernt, wenn man sich vorbereitet auf diesen Podcast.
Die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch hätten wir also gewuppt.
Allerdings. Ja. Dafür kann man sich schon mal aufmerken.
Ja, und die sind nicht nur bei den Baustoffen zuständig, sondern sie haben auch noch zusätzlich zu diesem Kerngeschäft andere Dienstleistungen, zum Beispiel im Bereich von Beratung, von Management, von Maschinenbau und Support, was sie alles anbieten. Das Unternehmen strebt ein zirkuläres Geschäftsmodell an und ist natürlich auch bemüht, nachhaltigere Baustoffe zu entwickeln. Und dazu gibt es auch bereits Lösungen, die ein klimaneutrales Bauen mit umweltfreundlicheren Baustoffen ermöglichen. Hierzu werden Abfallstoffe wiederverwendet oder energetisch genutzt.
Jetzt haben wir es ja in dieser Folge schon häufiger gehabt von teuren Zukäufen und Fusionen. 2015 hat sich Holcim zusammengeschlossen mit dem französischen Wettbewerber Lafarge. Und was ich interessant finde, ist, man hat sich damals viel versprochen von dieser Fusion, aber im Aktienkurs hat man das irgendwie ehrlicherweise überhaupt nicht gesehen.
Genau, man hat natürlich gehofft, hier Synergien zu nutzen und auch durch den Zusammenschluss lag dann auch Lafarge Holcim auf Platz 280 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Aber du hast recht, das hat sich weder in den Geschäftszahlen und dann natürlich auch nicht im Aktienkurs bemerkbar gemacht.
Nee, sondern stattdessen hatte dieses Unternehmen dann vor allen Dingen erstmal damit zu kämpfen, diese beiden Unternehmensteile zu integrieren und irgendwie die ganzen alten Geschichten zu verdauen. 2022 einigte man sich auf einen Vergleich in den USA oder man akzeptierte im Grunde genommen eine Strafzahlung über fast 800 Millionen Dollar, weil der französische Wettbewerber Lafarge vor dieser Fusion, fand ich auch interessant, dem IS, dem Islamischen Staat in Syrien, Schutzgeld bezahlt hat dafür, dass man dort ein Zementwerk weiter betreiben durfte, statt dass es ihnen geschlossen wird. Also es gibt, das kann man sich irgendwie auch vorstellen, in dieser Branche immer irgendwie so Geschäfte, die so irgendwie nicht so schön sind, weil dieses Unternehmen eben in ganz vielen Märkten unterwegs ist, wo man vielleicht mit so westlichen Compliance-Standards nicht so ganz durchkommt.
Ja, so hatten wir es ja auch dann letztendlich in Russland.
Richtig,
ne?
Genau. Russland, das Geschäft in Russland hat man jetzt nach dem Überfall auf die Ukraine geschlossen, beziehungsweise will sich davon trennen. Man trennt sich oder zieht sich zurück aus dem brasilianischen Markt. Dort hat man die Tochter verkauft. Also man ist irgendwie sehr viel damit beschäftigt, offensichtlich permanent irgendwie diese Geschäfte zu bereinigen und irgendwie sauber aufzustellen. Das finde ich so ganz bemerkenswert. Also das Unternehmen ist vor allen Dingen durch diese Fusion mit sich selbst beschäftigt, hat man das Gefühl. Und man hat den Namen Lafarge Holcim wieder rückabgewickelt und das ganze Unternehmen heißt jetzt einfach nur noch Holcim. Also so
heißt
ganz
wieder Holcim.
Stolz ist man offenbar nicht auf diese Fusion mehr.
Naja, man reagiert auf etwas, was wahrscheinlich nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Das finde ich ja von Seiten des Managements nicht ganz so schlecht. Ja? Zumindest erkennt man hier, dass es so nicht läuft und man versucht jetzt auch noch einige Brandherde zu löschen, wie du eben gesagt hast, im brasilianischen Markt und auch diese drei in Russland betriebenen Zementwerke. Davon versucht man ja auch einen Käufer zu finden. Was ich gut finde, ist, Holcim ist, sage ich mal, elektromäßig unterwegs. Man hat 2023 die ersten Elektro-LKWs bestellt. Die ersten 130 wurden letztes Jahr geliefert, dieses Jahr immer noch. Und die übrigen 1000 Fahrzeuge sollen bis 2030 folgen. Also da ist man ganz gut unterwegs.
Wobei ich hier einwenden würde, der größere Anteil im CO2-Ausstoß dieses Unternehmens entsteht bei der Zementproduktion und nicht bei dem Transport des Zements, Petra.
318,4 Millionen Tonnen pro Jahr. Timo, müssen wir kein Wort drüber verlieren, ganz sicher. Man muss irgendwo das Ganze schöner darstellen und das ist halt, wird hiermit gemacht. Nichtsdestotrotz, Holcim präsentierte im Februar ein wirklich robustes Jahresergebnis und der Ausblick für 2024 ist auch recht optimistisch und deutet auf weiteres Margenwachstum hin. Man rechnet für 2024 mit einer EBIT-Marge von 18%. Aktuell liegt man aber schon bei 17,6. Daher finde ich die Prognose recht konservativ und die gibt natürlich auch ein bisschen Hoffnung auf, gegebenenfalls die ein oder andere positive Überraschung.
Allerdings, jetzt komme ich wieder, jetzt bin ich derjenige, der immer was zu kritteln hat. Die Aktie steht jetzt bei 80 Franken. Das ist sozusagen gemessen an den letzten 15 Jahren ein absoluter Top-Wert. Davor, obwohl die Zinsen niedrig waren, die Baukonjunktur abging wie Schmidts Katze, trotzdem diese Aktie immer irgendwo zwischen 50 und 75 Franken. Jetzt steht sie schon bei 80. Was macht dich, abgesehen von der sehr konservativen Geschäftsprognose für das laufende Jahr, so optimistisch, dass die Geschäfte tatsächlich so anziehen, dass noch eine deutliche Kurssteigerung hier gerechtfertigt wäre?
Weil ich glaube, dass sie back to the roots in ein Fahrwasser geraten, wo sie jetzt endlich mal von profitieren können. Also in den vergangenen Jahren, wo wir die Niedrigzinsphase hatten und wo viel gekauft und gebaut wurde, hatte Holcim, wie wir eben ja auch schon erläutert haben, andere Probleme durch Fusionen und durch schlechte Käufe, die sich so entwickelt haben. Das hat den Kurs gedrückt. Da waren wir immer so in einer Spanne von 45 bis 80 Schweizer Franken. Was ich gerade als positiv ansehe, ist, dass wir nach oben diesen scheinbaren Ausbruch in Richtung 82 jetzt nachhaltig gegebenenfalls geschafft haben. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde um 12% auf 2,80 Euro erhöht. Die Dividende ist übrigens für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz gänzlich steuerfrei. Das finde ich interessant. Also das ist ganz nett. Somit eine Dividendenrendite von 3,53%. KGV wieder um die 14,50. Und ich glaube halt wirklich, dass hier jetzt Potenzial drin steckt, weil wenn wir mal davon ausgehen, dass wir hier dieses Tal der Tränen in der Immobilienbranche so leicht hinter uns lassen und wir brauchen ja alle neue Wohnungen, Wohnmöglichkeiten, dann ist natürlich diese feste Marktposition, die Holcim im Renovierungsmarkt hat, gibt das weiterhin gute Wachstumsmöglichkeiten. Und ich glaube halt auch, dass dieser geplante diese geplante Abspaltung, die sie dieses Jahr noch in Amerika machen wollen, von bestimmten Bereichen, die sie getrennt an die Börse bringen wollen, die könnte natürlich sich auch nochmal bezahlbar machen, wenn das so aufgeht. Und das bereits in Gang gesetzte Aktienrückkaufprogramm würde sich dann nochmal doppelt positiv auswirken.
Also das ist ja noch ein interessanter Punkt vielleicht zum Schluss. Die Aussichten in den USA. Mhm. Erstens, die Zinsen könnten sinken, verstehe ich. Das wird sich mit Sicherheit positiv auf das Baugeschäft auswirken. Die USA feuern aus allen Rohren, die Biden-Administration. Und selbst ein Präsident Trump wird daran nicht viel ändern, wenn er die Wahl gewinnen sollte, dass sie massiv investieren in Infrastruktur.
Richtig.
Das sieht man ja, diese ganzen Programme, die da aufgelegt wurden, davon wird natürlich ein Baukonzern wie Holcim tatsächlich stark profitieren. Macht es aber dann Sinn, tatsächlich die US-Tochter an die Börse zu bringen, habe ich mich gefragt.
Das werden wir sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht. Ich glaube, dass diese Bewertungen gerade für dieses Jahr zu erzielen sind. Und wie ich eben schon gesagt habe, dadurch, dass diese Prognosen des Unternehmens eher vorsichtig bis konservativ sind, glaube ich wirklich, dass es im laufenden Jahr Spielraum für positive Überraschungen gibt. Und so ein bisschen hat das der neue CEO ja auch schon angekündigt. Der hat für 2024 ein Rekordjahr versprochen und die Gruppe dürfte in diesem Jahr einen freien Cashflow von rund 4 Milliarden Schweizer Franken überschreiten. Also für mich fundamental alles gute Werte mit Potenzial von positiven Überraschungen. Kurs nach oben ausgebrochen, gefällt mir.
Wunderbar. Das war mal wieder eine Folge Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
Petra Ahrens.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen eine wunderschöne restliche Woche und für Berlin.
Eine sonnige Woche,
ja,
Timo.
Ich wollte es gerade sagen.
Hast du mal die Wettervorhersagen gehört? Bei uns in Köln soll es am Wochenende die Sonne scheinen und bis weit über die 20 Grad hinaus werden. Also wenn das mal schöne Aussichten sind.
Ein Arbeitskollege sagte mir gerade 28 Grad in Berlin am Samstag. Das ist, das ist Wahnsinn. Also
schön. Schön, dass wir auch mal vom Wetter her ins Schwitzen kommen und nicht nur von den Finanzmärkten. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
Wunderbar. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.